Unser Prinzip ist, dass wir die Nachhaltigkeit in die Geschäftsprozesse reinbringen. Ich glaube, es wird eine Voraussetzung sein, nachhaltig zu agieren, um Geld zu verdienen. Die einzelnen Personen müssen durchs Geld belohnt werden, wenn sie weniger fossil verbrauchen.
Der CO2-Removal-Podcast von Trio. Heute mit eurem Host Chris. Bei uns zu Gast Friedemann Stock. Er ist Nachhaltigkeitsbeauftragter bzw. Vice President Sustainability bei Stihl. Was CSR ist, wie man eine CSR-Strategie implementieren und umsetzen kann, was Trio damit zu tun hat, das alles und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge und damit herzlich willkommen und viel Spaß. Friedemann, glaubst du, dass wir den Klimawandel noch stoppen können?
Nein. Nach meiner Kenntnis ist der Klimawandel jetzt schon am Laufen und das, was wir im Moment sehen, sind die Anfänge. Die Projektionen sind ja, dass wir mindestens auf 1,5 Grad kommen, wie wir jetzt so weitermachen, oder 2 Grad. Die Frage ist nur, wie hoch die Klimaerwärmung sein wird und wie schnell wir gegensteuern.
Was motiviert dich da noch? Wir kommen gleich noch auf deinen Job zu sprechen. Was motiviert dich oder was lässt dich noch morgens aufstehen und zur Arbeit zu gehen und da was gegen zu tun?
Naja, also jedes Zehntel Grad, was wir nicht haben, nicht bekommen werden in der Zukunft, ist es wert, drum zu kämpfen.
Und du bist ja in deiner Position als Vice President Sustainability bei Stihl. Bist du ja auch quasi im Unternehmen bei euch mit verantwortlich oder auch Haupttreiber wahrscheinlich, damit der Klimawandel oder die Erderwärmung ein bisschen gestoppt werden kann. Was genau, also CSR ist ja Corporate Social Responsibility, ist ja wahrscheinlich für viele so ein gängiger Begriff mal gehört, aber was bedeutet das denn genau für dich?
Ja, CSR ist ein großer Begriff, Nachhaltigkeit ist auch ein großer Begriff. Das Erste, was ich gemacht habe, ich mache jetzt das seit 2,5 Jahren, innerhalb der Firma zu klären, was wir denn unter Nachhaltigkeit verstehen für uns. Also wir reden gerne von Nachhaltigkeit und nicht Corporate Social Responsibility. Wir wollen es angreifbar machen, auch verständlich. Wir sind zum Großteil deutschsprachig bei uns in Deutschland. Natürlich übersetzen wir alles dann auch auf Englisch für die ganze Stihl-Gruppe. Also wir haben für uns Prioritäten gesetzt. Und das macht man, muss man für sich ganz alleine machen. Wir haben eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse gemacht. Wir haben dabei geschaut, wo wir überhaupt Einfluss haben in der Welt, auf welche Themenstellungen und auf der anderen Seite, wo was von uns erwartet wird. Daraus haben wir dann für uns die Schwerpunktthemen definiert und haben das auch für uns in eine kommunizierbare Form verpackt. Also für uns sind die Fokusfelder Ökosysteme, Kreisläufe und Sorgfalt. Das ist schön plakativ, das passt, das war ganz schnell akzeptiert. Und darunter ist eines von vielen Feldern die CO2-Neutralität. Da haben wir dann auch nochmal, wenn man genauer reinguckt, muss man das unterschieden zwischen der eigenen Geschäftstätigkeit und der externen, also der Upstream- und Downstream-Kette. Das ist wichtig, weil da auch ganz unterschiedliche Personen und Verantwortlichkeiten mit verbunden sind. Ja, und dann fängt man an. Also dann ist die Frage, was will man überhaupt? Wo wollen wir hin? Was ist möglich? Ich versuche, die Nachhaltigkeitsaspekte nie separat zu sehen, sondern als Teil des täglichen Geschäfts zu integrieren in die Geschäftsprozesse. Also irgendwelche Entscheidungsprozesse, Investitionsprozesse, Produktentwicklungsentscheidungen. Da sollten nach Möglichkeit immer Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden und auch relativ emotionslos manchmal höhere, manchmal niedrigere Priorität finden.
Du hast es gerade angesprochen, jedes Unternehmen muss für sich rausfinden, weil es ein Riesenbegriff ist, Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility. Jetzt hast du gesagt, CO2-Neutralität ist für euch ein wichtiger Punkt. Wie habt ihr das für euch rauskristallisiert oder was war dann am Ende die Entscheidung oder der Konsens, dass CO2-Neutralität für euch als Stihl gerade so wichtig ist?
Ja, das war ein ziemlich langer Prozess. Es hat über Jahre gedauert, bis wir das gedanklich so klar hatten. Am Anfang war auch extern durch unsere Eigentümer schon veranlasst, ja, wir wollen da was machen zum Klima. Also das ist ja schnell gesagt, aber dann muss man sich erstmal überlegen. Dann gab es eine Pressemeldung, dass wir 40% Effizienz steigern bis 2030. Das hört sich dramatisch gut an, aber es war nicht klar, was damit gemeint ist. Also Effizienz steigern ist schön, Aber wir haben dann gesehen, bei unserer geschäftlichen Situation, wir sind stark gewachsen in den letzten Jahren. Das heißt, die ganzen Effizienzgewinne, die man in einzelnen Maschinen hatte, sind durch die Mehrproduktion aufgefressen worden. Also wir haben immer mehr Energie verbraucht. Und wir wollen ja weiter wachsen. Also das ist zwangsläufig damit verbunden, wenn man eine hohe Eigenfertigung hat, dass man auch mehr Energie verbraucht. Ja, also wie will man das zusammenbringen? Das war nicht beantwortet. Daraufhin haben wir dann einfach mal uns hingesetzt und überlegt, worum geht's eigentlich? Also ist Wachstum für sich schlecht? Wir hoffen nicht. Wenn wir CO2 reduzieren wollen, dann geht's darum, CO2 zu reduzieren. Das klingt banal, aber darum geht's uns. Wir haben dann eben gesagt, CO2 wird durch fossile Energieträger produziert. Das heißt, es kommt darauf an, in erster Linie die fossilen Energieträger zu reduzieren. Dann haben wir also das genau präziser formuliert. Wir können wachsen, solange wir mit regenerativer Energie wachsen. Und wir wollen diese 40% Reduktion auf die fossilen Energieträger verstanden wissen. Und da haben wir, das ist ein ganz klares Ziel, das ist ein langfristiges Ziel, aber deswegen ist es eigentlich umso besser, weil man auch noch was tun kann. Bezogen auf 2019 wollen wir bis 2030 die fossilen Energieträger um 40% reduzieren. Wenn man dann den Energieverbrauch von 2022 nimmt, ist das fast eine Halbierung, so über den Daumen gepeilt. Und das weltweit, also nicht nur in Deutschland, sondern in unserer gesamten Unternehmensgruppe. Und da waren natürlich die Augen groß, als ich das kommuniziert habe an die Geschäftsführer. Aber das war dann ein guter Punkt. Der Vorstand hat es unterstützt und das Ziel ist akzeptiert. So, das ist jetzt mal der eine Punkt, CO2 reduzieren. Jetzt, das Ziel ist da. Jetzt kann man, oder wir sind so vorgegangen, dass wir das in der Gruppe kommuniziert haben an die entsprechenden Technologieabteilungen. Und es war fantastisch. Also es war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Innerhalb von drei Monaten haben die Maßnahmen, Ideen generiert, die das Ziel weit über erfüllen. Das ist erstmal klasse. Wenn man so eine Maßnahme hat, das sind dann meinetwegen Schmelzofen ersetzen von oder Schmelzofen umstellen von Gas auf Strom. Das ist natürlich was Teures. Das macht man zu einem sinnvollen Zeitpunkt, wenn der abgeschrieben ist zum Beispiel. Also das heißt, die Maßnahmen sind schon deswegen aus Vernunftsgründen über die Jahre verteilt. Und da haben wir die mal aufgeschrieben und entsprechend dieser erstmal so auch über den Daumen gepeilten Einsatzzeit hat sich rein zufällig, aber toll, auch eine gute zeitliche Verteilung ergeben, sodass wir nicht überfordert werden durch diese Umsetzung. Das ist sehr wichtig, weil wir ja im normalen Geschäftsbetrieb das auch machen müssen. Das nächste ist, dass wir die einzelnen Maßnahmen dann auch ganz grob bewertet haben. Also wie viel kosten sie, wie viel kostet es und wie viel spare ich ein. Und interessant ist hier, wir haben dann aus der Ökonomie die Grenzkostenkurve genommen und haben dann aufgetragen, nach rechts die CO2-Einsparung durch die Maßnahme und nach oben bzw. unten den Preis pro eingesparten CO2. Und dann kriegt man eine Grenzkostenkurve. Und also auch wieder schön faszinierend, die meisten Maßnahmen, die wir brauchen, um unser Reduktionsziel zu erreichen, liegen unterhalb der Kurve. Das heißt, wir sparen Geld ein. Dann kann man natürlich noch über Feinheiten reden wie ROI, also die Amortisationszeit. Die ist manchmal ein bisschen länger, aber grundsätzlich geht es immer in die einfachere, richtige Richtung. Also es ist faszinierend und das ist erstmal so die Analyse. So, und jetzt kommt es halt dazu, dass wir die einzelnen Maßnahmen auch umsetzen. Und seit ganz normal in eine Jahresplanung, in eine Investitionsplanung, wo wir irgendwelche neuen Gebäude planen oder irgendwelche neuen Produktionsanlagen und da auch diese CO2-Reduzierungsmaßnahmen, die ja zum Teil eben Gebäudemaßnahmen oder Maschinenmaßnahmen sind. Also man kann es nicht trennen. Es muss Teil des normalen Geschäfts werden.
Jetzt hast du es gerade angesprochen, Maßnahmen, oder hast uns mal mitgenommen, wie ihr eine Strategie erarbeitet habt und auch Maßnahmen geschaffen habt. Jetzt hast du es auch angesprochen, Maßnahmen müssen ja auch umgesetzt werden, also es muss eine Umsetzung passieren. Wie schafft man es denn als Unternehmen, wirklich Impact oder wirklich Nachhaltigkeit zu leben? Weil oft, das kennst du wahrscheinlich auch, gibt es ja das Thema Greenwashing, was ja ein sehr großes ist, dass man ja einfach Dinge vorgibt zu tun, die eigentlich gar keinen wirklichen Impact auf die Welt haben. Wie schafft man das als Unternehmen?
Also ein Punkt, der für mich sehr beruhigend oder auch sehr, sehr führend ist, ist, ich habe Kontakt zur Eigentümerfamilie und die sagen mir immer, was wir machen, wollen wir richtig machen. Also wir wollen es ernst meinen und wir wollen das, was wir sagen, auf jeden Fall umsetzen. Das ist mal ein guter Eckpunkt. Und Impact heißt ja Auswirkung. Ja? Ich will was umsetzen, will in die Umsetzung kommen. Und der Weg, den wir da beschreiten, ist ziemlich genau der, den ich jetzt skizziert habe für diese CO2-Reduzierungsmaßnahmen. Wir machen das über die Eingliederung in die normalen Unternehmensprozesse. Das ist erstmal die Unternehmensziele. Also unsere Führungskräfte sind ja auf die Unternehmensziele verpflichtet und dann müssen sie halt neben dem Gewinn und Umsatz und Stückzahlen müssen sie auch da die Nachhaltigkeit verbessern, so heißt das übergeordnete Ziel, und dann zum Beispiel CO2 einsparen, fossile Energieträger reduzieren. Und das geht ja noch weiter. Wir haben dann das nächste Ziel. Neben den fossilen Energieträgern haben wir unsere Effizienz, die wir steigern wollen. Auch da haben wir eine Definition gefunden, die im normalen Kennzahlensystem verankert ist, aus den normalen Controlling-Kennzahlen. Das ist der Energieverbrauch, in dem Fall der Gesamtenergieverbrauch, pro Value Added. So, und das kann ich machen, das kann ich ausrechnen für einzelne Abteilungen, für Standorte und fürs Gesamtunternehmen. Und da wollen wir auch besser werden, 4% pro Jahr. Also das ist so der eine Punkt. Mhm. Wenn wir in andere Themen der Nachhaltigkeitsstrategie gehen, ist es genauso. Da wollen wir bei der Circularity in Produkten, wollen wir zum Beispiel grundsätzlich den Sekundärrohstoffanteil erhöhen. Das ist ein Grundsatzziel. Wobei wir da noch an den Anfängen sind. Das heißt, das muss man auch erstmal ermitteln können in einer vernünftigen Basis, glaubwürdigen Basis und dann auch ein Ziel, ein realistisches Ziel haben und umsetzen. Also da sind wir zum Beispiel noch nicht so weit, aber das Prinzip ist klar. Mhm.
Du hast es gesagt, Nachhaltigkeit muss Norm sein.
Ja.
Erste Frage, ist es bei Stihl schon Norm und wie siehst du es auch bei anderen Unternehmen, mit denen du sprichst? Ist es schon, würdest du sagen, in der Wirtschaft ist Nachhaltigkeit schon eine Norm und ist schon in der Mitte angekommen?
Ja, das ist wieder die Frage Nachhaltigkeit, was ist das? Da gibt es ein Kontinuum zwischen 0 und 100%. Und es kommt immer auch die einzelnen Fachgebiete an. Kann ich einen Fortschritt im Bereich Diversity, Vielfalt, kann ich das ausgleichen durch einen Fortschritt in Klimaneutralität? Sicher nicht. Also ich habe einen bunten Blumenstrauß von Themen, die ich alle irgendwie von 0 bis 100 erfüllen will. Und wenn ich jetzt so einen Score machen würde, ich glaube, es durch die öffentliche Diskussion, durch die Vorgaben von der EU, durch die konsequenten Vorgaben jetzt vom Green Deal, wird es mehr zur Notwendigkeit und mehr zum allgemein anerkannten Thema. Es gibt natürlich immer viele Skeptiker und ich würde auch sagen, wir müssen nicht unsere ganze Bevölkerung oder alle Firmen oder alle Mitarbeitenden zu Klimafanatikern machen oder Diversity-Gurus. Das ist nicht der Weg. Wir müssen es eben so in unsere Ziele und unsere Strategien einbauen, dass Nachhaltigkeit normal wird. Und wenn ich jetzt das Beispiel nehme von unseren CO2-Reduktionsmaßnahmen, da ist es schon fast normal. Also ich habe eine Zielkurve, ich habe Maßnahmen und die werden halt im normalen Planungsprozess fürs nächste Jahr eingeplant oder rausgeschmissen. Und dann werde ich sehen, wie stark ich von meinen Zielen abweiche und muss dann nachsteuern in die eine oder andere Richtung. Also das werden wir sehen.
Und siehst du das, ist ja auch ein großer Begriff in der Wirtschaft, aber siehst du das bei anderen Unternehmen, mit denen du sprichst, auch schon als Nachhaltigkeit als normal an?
Ja, da kann man natürlich selten richtig reingucken. Aber ich bin in vielen Netzwerken, also diese Implementierung in einzelnen Nachhaltigkeitsstellen ist schon sehr weit fortgeschritten. Die Implementierung in den Gesamtunternehmen ist im Moment häufig noch so, dass es halt über so eine moralische Verpflichtung geht, über so ein Drohen oder über Androhen von irgendwelchen schlimmen Sachen, die passieren. Das kann schon sein, dass es noch so über die moralische Schiene kommt. Leichter geht es dann natürlich, wenn die Firmeneigentümer oder die Manager das unterstützen. Ich glaube aber, dass die Tendenz hin zu der Normalität im Prozess geht. Und Firmen sind alle unterschiedlich weit. Die CSRD-Richtlinie, also Corporate Sustainability Reporting Directive von der EU, die für die meisten großen Unternehmen gilt, die tut da ihres zur Versachlichung und zur Mechanisierung, weil wir da einfach dann zur Ermittlung von Zahlen verpflichtet werden, mit denen wir vernünftigerweise auch was anfangen.
Ich würde gerne mal, Friedemann, kurz auf die Maßnahmen eingehen, die du angesprochen hast. Es gibt ja unglaublich viele Projekte im Nachhaltigkeitsbereich, im CO2-Reduzierung, auch CO2-Entfernung. Und ihr habt ja einen Partner, unter anderem euch rausgesucht mit Trio, die für die CO2-Entfernung oder Bindung sich auch einsetzen und da Projekte umsetzen. Warum habt ihr euch da aus der Vielfalt an Projekten gerade für Trio entschieden?
Ja, das war auch eine längere Geschichte. Es dauert alles seine Zeit. Also zuerst mal muss ich voranstellen, dass für uns das Wichtigere ist, die CO2-Erzeugung oder Freisetzung zu vermeiden und zu reduzieren. Und was dann übrig bleibt, also wir kaufen zum Beispiel Grünstrom auch und machen Grünstrom in der ganzen Welt. Ja, das muss man immer dazu sagen. Es gibt gar nicht immer überall in jedem Land Grünstrom so zu kaufen. Also wenn wir die Maßnahmen alle hinter uns haben, dann bleiben noch Restemissionen übrig in unserer Geschäftstätigkeit. Und die wollen wir sagen jetzt nicht mehr kompensieren, wir sagen, wir wollen denen Klimaschutzmaßnahmen in gleicher Größenordnung entgegenstellen. Und das machen wir zum Teil durch diese Zertifikate immer noch, also solche Goldstandard-Zertifikate. Auch da legen wir großen Wert drauf, dass da was Vernünftiges gemacht wird. Aber das Allerbeste ist natürlich, wenn man wirklich echte CO2-Einlagerungen fördert, so glauben wir es. Und das machen wir mit Fair Ventures zusammen, eine NGO hier aus Stuttgart, die kennen wir schon lange. Das hat über Jahre hin haben wir da ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Also das ist der erste Entscheidungspunkt, dass man Vertrauen zu den Leuten hat, dass man weiß, was die machen. Und das Prinzip funktioniert. Also Prinzip ist, dass dieses Bäume pflanzen an fremden Stellen in der Welt, zu denen man eigentlich überhaupt keinen Zugang hat. Das funktioniert nur, wenn die einheimische Bevölkerung eingebunden ist und was davon hat. Und das ist das Prinzip von Fair Ventures, deswegen vertrauen wir darauf. Wir haben es auch selber angeguckt in Uganda und Indonesien, Borneo. Also das sieht schon ziemlich glaubwürdig aus. Aber der zweite entscheidende Punkt war dann wirklich der echte Nachweis. Also man kann viel reden über Bäume wachsen und guckt die aus dem Satellit an. Was uns überzeugt hat, war dieser echte Nachweis über die Vermessung jedes einzelnen Baums. Wir sagen es schon so flapsig, wir taufen die Bäume, also wir zählen die einzelnen ab und geben denen Namen, dass wir dann auch über die Zeit deren Geschichte verfolgen können. Soweit ist es, glaube ich, noch nicht ganz, aber das ist unser Ziel. Also da fordern wir auch Trio. Mhm. Und das Spannende ist ja dann, das zu erleben, wie Trio sich weiterentwickelt, also diese Baummodelle. Prinzip ist es einfach, ich messe einen Durchmesser auf einer Höhe, die definiert ist, und dann will ich wissen, wie viel Biomasse in dem Baum drin ist. Dazu muss ich wissen, was für ein Baum das ist. Und ich muss dann entsprechend das modelliert haben in einem Rechenmodell, damit ich es auch ausrechnen kann. Und ich muss für die ganzen unterschiedlichen Baumarten Modelle entwickeln. Zum Teil gibt es diese Modelle nicht und Trio entwickelt diese und verifiziert diese Modelle. Das ist faszinierend. Es ist halt eine Arbeit über Jahre hinweg. Und da macht man halt dann so seine Entdeckungen. Aber was für uns wichtig ist, das, was die uns dann melden als Biomasse, das ist gemessen und glaubwürdig. Mhm. Also das ist ein entscheidender Punkt. Zwar, wir zahlen ja jetzt im Vergleich zu diesen Goldstandard-Zertifikaten zahlen wir deutlich mehr, ein Vielfaches für das CO2, für die Einlagerung. Und das musste ich schon in intensiven Diskussionen auch unserem Vorstand gegenüber rechtfertigen, warum wir das machen.
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich, den du ansprichst mit dem Preis. Wir hatten ja vor ein paar Wochen oder Monaten auch schon mal ein Vorgespräch und für mich kam dann die Frage auf, kann man denn die Welt retten und Geld verdienen? Geht es gleichzeitig?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also wir Unternehmen sind auf der Welt, weil sie irgendwo einen Geschäftsvorteil haben und dadurch Geld verdienen. Also Geld verdienen ist aus meiner Sicht nichts Schlimmes. Und es wird so sein, dass wir gerade Stil mit den Produkten, die sehr eng mit der Natur verbunden sind, dass wir besser fahren, wenn wir was tun, um die Natur zu erhalten. Sonst verkaufen wir am Schluss keine Produkte mehr. Jetzt andere Firmen Ich glaube auf jeden Fall, dass sich allein aus der Klimathematik und aus den Folgeproblematiken, die sich daraus ergeben, wir alle besser fahren, wenn wir in Richtung Nachhaltigkeit steuern. Das ist zwar kurzfristig schwierig zu begründen, aber ich glaube, es wird eine Voraussetzung sein, nachhaltig zu agieren, um Geld zu verdienen. Und das Beispiel mit der CO2-Einsparung zeigt ja, dass wir da super gut fahren mit. Also wir sparen ja Geld ein. Ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt mehr Sekundärrohstoffe verwende, dann wird das mittelfristig auch günstiger sein, wenn ich bestimmte Prinzipien einhalte. Ja, also das ist sowas, das muss man erst entwickeln, aber auf die Dauer wird es auch günstiger sein, in der zirkulären Wirtschaft einzusteigen.
Ich höre das immer wieder, Friedemann, also gerade nicht von Unternehmen eurer Größe, sondern auch von kleineren, dass sie gern im Nachhaltigkeitsbereich was machen möchten, aber genau den Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Kurzfristigkeit halt sehen und oft sagen, Nachhaltigkeit ist für uns erstmal ein Invest und erst mittelfristig gibt es halt den Return monetär. Siehst du das auch so? Also siehst du Unternehmen schon gefordert oder euch auch zu sagen, wir müssen jetzt erstmal in den Invest in Nachhaltigkeit in das große Feld, was ihr für euch schon definiert habt, geben, damit wir mittelfristig erstens noch Ressourcen haben, aber wahrscheinlich mittelfristig auch erst das Geld wieder in einem gleichen oder vielleicht höheren Umfang im besten Fall zurückkommt?
Ich würde es gern weniger polarisiert sehen. Also unser Prinzip ist, dass wir die Nachhaltigkeit in die Geschäftsprozesse reinbringen. Das heißt, wir geben eine Grobrichtung vor. Ich habe skizziert mit der Klimaneutralität oder CO2-Neutralität, dass wir CO2 reduzieren, fossile Energieträger reduzieren, effizienter werden, Grünstrom kaufen und selber machen. Da ist überall, das kann man rechnen, ein finanzieller Gewinn drin. Dann haben wir auch bei der Circularity haben wir die Grobrichtung vorgegeben, zum Beispiel bei den Verpackungen. Verpackungen, das haben wir gelernt. Am besten ist es, wenn man das Gewicht einspart, dann spart man auch Menge ein. Dann wird es auch billiger auf die Dauer. Wir wollen weniger Kunststoff und wenn Kunststoff, dann rezyklierten Kunststoff. Und auch die Verbundverpackungen sollten reduziert werden, weil die schlecht rezykliert werden können. Also das sind so Grobrichtungen. Da macht man ja, da gibt man nicht erstmal mehr Geld aus, wenn man das berücksichtigt. Das kann schon sehr kurzfristig in der nächsten Folge Verpackungsentwicklung kann dieses Prinzip berücksichtigt werden, ohne Mehrkosten. Oder bei der Biodiversität. Biodiversität ist für uns auch ein wichtiges Thema in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Das bringen wir in Verbindung mit unseren Produkten. Da merken wir, wir wissen wenig, also wir wollen das Wissen steigern, wir wollen das Wissen auch kommunizieren. Das ist ein großer Punkt, dass insgesamt der Kenntnisstand auch erhöht wird, auch gerade wie man jetzt Sachen abschneidet im Garten oder wie hoch das Gras wächst und so. Damit kann man kein Produkt verkaufen, aber es ist wichtig für unsere Kunden, dass die merken, okay, wir kümmern uns drum. Und dann kann man auch noch irgendwelche Spezialprodukte entwickeln, die dann speziell auch Biodiversität fördern. So, das ist die Grundrichtung, die wir uns geben. Und das kostet alles nichts extra, wenn man es berücksichtigt. Also es geht eher darum, im Kopf das umzustellen, dass Nachhaltigkeit normal wird und mitgedacht wird, dann kostet es nichts extra.
Um auf deine Person ganz kurz einzugehen, du warst ja auch nicht immer ganz konkret im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs und ich fand es ganz spannend, Sebastian Mannhardt, einer der unserer Gäste aus den vergangenen Folgen, er hat gesagt, Zitat, was man tun kann, quasi haben wir ihn gefragt, dass jeder Einzelne auch was gegen den Klimawandel tun kann. Da meinte er sieht jeden einzelnen Menschen gefordert, im Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten. Das würde ja heißen, bei Stihl ist es ja eine Firma zum Beispiel, Unternehmen, da können ja nicht alle ganz konkret im Nachhaltigkeitssektor arbeiten. Wie siehst du das? Gehst du da mit oder findest du das auch zu schwarz-weiß gedacht?
Also es hat viele Aspekte. Ich war bei Stihl, bei meiner Firma jetzt in der Entwicklungsplanung, habe da viel Projekte geplant, Kapazitäten geplant, Terminpläne gemacht. Ich habe im Qualitätsmanagement daraufhin dann auch Qualitätsprozesse verbessert, habe die Standorte der Welt gesehen. Und im Qualitätsmanagement ist es wichtig, oder da gibt es diesen Spruch, wer ist verantwortlich für die Qualität? Ja? Und dann gibt man dem Menschen einen Spiegel in die Hand, da kann er reingucken, der, also du bist jeder ist verantwortlich für Qualität. Und in der Abwandlung von diesem Spruch sage ich, wir brauchen halt bei Stihl auch 20.000, so viele Mitarbeitende sind wir, 20.000 Nachhaltigkeitsbeauftragte. Insofern muss schon jeder mitmachen. Aber ich will keine 20.000 Nachhaltigkeitsfanatiker, sondern ich will das über die normalen Prozesse machen, sodass eigentlich jeder, ob er will oder nicht, einfach durch sein Tun, weil wir es günstig eingerichtet haben, nachhaltig wird. Das ist das eine. Das andere, es ist schon klar, Nachhaltigkeitsbewusstsein sollte man fördern. Aber gesellschaftlich haben wir ja auch so eine Tendenz, dass man die Flugscham hat und so Sachen, dass man halt sich gegenseitig beobachtet, wie nachhaltig der Nachbar ist oder der Freund, die Freundin. Und das halte ich für gefährlich, weil es auch so einen moralischen Unterton hat. Ich halte es für essentiell, um erfolgreich zu sein, dass wir so ein Level Playing Field machen. Dafür sind die Nationen, die Regierungen verantwortlich, also unsere Bundesregierung, die EU, aber auch die Welt. Ja, zum Beispiel die UNO mit dem COP-Gipfel. Also da muss man sich einigen, Vorgaben geben und dann wird es auch normal und man muss nicht mehr alles mit einem schlechten Gewissen machen.
Siehst du denn bei euch alle 20.000, sage ich es mal ganz überspitzt, d'accord mit der Nachhaltigkeitsstrategie, die ihr habt? Also, oder ist es schon noch schwierig, da die Leute mitzunehmen?
Ich kann es gar nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass wir einen Querschnitt der Bevölkerung haben, weltweit. Also ich denke immer in der Gruppe. Ich bin erstaunt. Also ich habe es gerade am Anfang schon gesagt, diese Energie, die kam mit diesem Ziel, CO2 einzusparen, wie schnell die Leute da mitgemacht haben. Also es ist latent bei den Leuten, die denken können, ist es klar, dass wir was tun müssen. Und das ist erstaunlich, welche Ressourcen man da anzapfen kann, also welchen Schwung man mitnehmen kann. Und das versuche ich auch überall beispielhaft dann zu kommunizieren. Also das ist, kann uns eine sehr große Energie bringen. Und da, glaube ich, könnten wir als Unternehmen sogar noch mehr von nutzen. Mhm. Also die Mitarbeitenden sind häufig bereit, mehr zu tun, als man so denkt.
Siehst du denn gerade da auch, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen, Anreize vom Staat, von der EU als hilfreich, als sinnvoll an, also gerade monetäre Anreize für Unternehmen, damit hier aktiver gehandelt wird im Nachhaltigkeitsbereich?
Also das ist jetzt so eine persönliche Frage, wie sehe ich Wirtschaftspolitik, wie würde ich Wirtschaftspolitik machen, ne? Ich glaube, je weniger, desto besser. Also ein höherer CO2-Preis wäre eigentlich eine super Lösung für viele Dinge. Dann müsste ich nicht einzelne Dinge fordern oder fördern. Also wir haben es bei uns so angesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen CO2 reduzieren. Was ihr macht, ist uns völlig egal. Also jeder Standort weiß am besten, wie er es einsparen kann. Wir wollen es nur reduzieren. Und so würde ich auch grundsätzlich sagen, der CO2-Preis muss hoch und der Rest folgt. Ja, wir haben viele Fragen, die noch ungelöst sind. Aus meiner Sicht ist das größte Thema bei der Energie die Speicherung. Also kurz-, mittel-, langfristige Energiespeicherung, da haben wir noch nicht richtig die super guten Möglichkeiten. Aber die werden erst entwickelt, wenn es sich lohnt. Also Preise hoch.
Preise hoch.
Das klingt furchtbar, ja. Also das ist ja dann auch politisch, man muss das gut kommunizieren. Ein Benzinpreis von 5 € oder was.
Genau, und dann kommt es auch wieder drauf an, ne? Wie setzt man die Ressourcen ein?
Ja, und das kommt natürlich auch dann wieder, also auch da, dass diese Klimadividende, das muss zurückfließen. Also muss die einzelnen Personen müssen durchs Geld belohnt werden, wenn sie weniger fossil verbrauchen.
Jetzt, Friedemann, eine der letzten oder abschließenden Fragen. Ihr habt jetzt schon viel euch Gedanken gemacht in dem Bereich. Du hast uns die Strategie so ein bisschen mit reingenommen zu Beginn des Gesprächs. Wenn jetzt Unternehmen zum Beispiel zuhören, die sich das als Vorbild nehmen und auch aktiv werden wollen im Thema CSR, Nachhaltigkeit, wir haben schon gesagt, das ist ein großes Thema. Was für Herausforderungen oder Hindernisse siehst du denn auch gerade, wenn du nochmal auf euren Weg zurückguckst? Also wo war es schwierig und wo ist es vielleicht auch gerade noch schwierig, da wirklich in die Umsetzung zu kommen?
Wenn ich so meine letzten Monate so Revue passieren lasse, schwierig wird's immer, wenn Leute was Neues machen müssen oder sollen. Also es ist schwierig, Leute dazu zu bringen, neue ungewohnte Lösungen zu denken. Und da brauchen wir viel Mut und auch Ermunterung, würde ich sagen. Es hilft immer, wenn die Führungskräfte, wenn die des Managements, Top-Management, da ein bisschen stupst.
Ja, schöne Aussage. Dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage, Friedemann. Die schließt ein bisschen daran an. Auch du hast schon gesagt vorhin, wie würde ich Klimapolitik sehen? Was würdest du dir denn wünschen, damit mehr und viel mehr Unternehmen oder was muss passieren, damit viel mehr Unternehmen wirklich Nachhaltigkeit zur Normalität machen können?
Also politisch würde ich sagen, die gleichen Anforderungen gleich machen, möglichst weltweit und vernünftig hochsetzen, also kein Ausbüchsen ermöglichen. Und für die Politik, für die Unternehmen, ich würde mir weniger Emotionen wünschen und sachliche Diskussion und auch eine gute Kommunikation von notwendigen Maßnahmen.
Ja, und das war sie auch schon, die vorletzte Folge von Staffel 1. Und in der nächsten und letzten Folge, da sprechen wir mit Yvonne Zwick, Vorständin des Baum e.V. Baum, das steht dabei für Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management. Und in der Folge mit Yvonne, da geht es unter anderem darum, was wirkungsvolle Klima- und Nachhaltigkeitspolitik in Unternehmen ausmacht. Hört rein, bis dann und ciao, ciao.